Willkommen, Freunde, macht euch bereit zum Podcast heute zur Weihnachtszeit. Die Jungs von Coffee & Chainwings erzählen, seid gespannt, von Erlebnissen direkt aus erster Hand. Zuerst ein Blick nach Hamburg Stadt, CX Master WM, obwohl alles lief glatt. Einige von uns waren dabei, gaben Vollgas im Schlamm, das war keine Spielerei. Freut euch auf Einblicke, hautnah serviert, wie man bei der WM wohl die Grenzen verschiebt. Wir sprechen vom Hungerast, hart und gemein, wie man ihn vermeidet, wir weihen euch ein. Magnesium, das Wundermittel pur, für Krämpfe vielleicht eine kleine Kur. Doch wie viel ist gut, wie viel zu viel, wir erzählen euch, was uns bringt ins Ziel. Dann geht es weiter, munter und heiter. Wir erzählen ganz privat von Training Peaks Virtual neu und smart. Die ersten Erfahrungen, die Beta-Version, kennt ihr die schon? Es kommt ein Ausblick, macht euch bereit, das Andalusian Stage Race ist nicht mehr weit. Ein Rennen, das fordert, vom Start bis zum Ziel, wir sichten die Strecke mit Zahlen und Stil. Und falls die Idee für ein Geschenk unterm Tannenbaum noch fehlt, wir haben da ein paar Dinge ausgewählt. Wir werden erzählen von Erfahrungen mit Schocks, ob's war ein Spaß oder ein Sound wie im Wasserglas. Wir erzählen vom Licht in dunkler Nacht, am Rad stets hell, damit sicher macht. Wie wählen wir Lampen, was gibt es zu wissen? Was wir gut finden, das teilen wir mit, für sicheres Fahren Tritt für Tritt. Lass dich inspirieren, hör gut zu, die Zeit wird vergehen im Nu. Ob du fährst auf Trails oder Rennstrecken, dieser Podcast wird Ideen und Wünsche erwecken. Lehn dich zurück, genieß die Zeit mit Plätzchen und Kaffee, jetzt ist es soweit.
Willkommen, liebe Freunde, beim Kaffeekränzchen des Coffee & Chainwings Podcastes. Ich bin der T-Racer. Und im Kaffeekränzchen mit mir sitzen Mr. Wade.
Hallo, Mr. Wade. Hallo, schönen guten Abend.
Und der Ralf. Hallo, Ralf.
Ja, hallo, hier ist der Ralf.
Ja, und unschwer zu erkennen war, es weihnachtet sehr. Nicole hat das Intro begleitet mit einem kleinen Weihnachtsgedicht, welches auch Themenstrauß, den wir heute bearbeiten wollen, jedenfalls in Teilen widerspiegelt. Und wir sind mittendrin in der Weihnachtszeit. Nikolaus ist schon vorbei und wir werden nach dieser Aufnahme uns verabschieden in die Weihnachtspause und erst im neuen Jahr wahrscheinlich wieder zusammenkommen, um weitere Kaffeekränzchen zu besprechen. Insofern, ja, Jungs, lasst uns mal einsteigen. Am Tag der Aufnahme, es ist jetzt Samstag, 20.15 Uhr, also zur Primetime nehmen wir hier auf. Veröffentlicht werden soll dann am Donnerstag, wie gewohnt. Was hat euch der Nikolaus gebracht?
Was hat uns der Nikolaus gebracht? Ein paar Süßigkeiten und eigentlich sonst schon ein schlechtes Wetter, glaube ich. Ja. Also ich sitze zurzeit mehr auf dem Heimtrainer, als dass ich draußen fahre. Das ist eigentlich nicht so gewollt,
ey. Ja. Thomas, du warst die ganze Woche unterwegs, bist erst gestern nach Hause gekommen. Ja. Dann dürfte wahrscheinlich der Nikolaus deine Schuhe gar nicht gefunden haben, ne?
Doch. Hat er auch gefunden, ja. Schoko gibt's immer, ne?
Ja, das ist schön. So war es bei mir auch. Ja, Ralf, du hast es gerade, du sagst es. Bei mir auf dem Trainingsplan für gestern, also für den Nikolaustag, stand tatsächlich ein FDP-Test, den Enduko mir da reingedrückt hat. Und ich habe es auch versucht. Ich muss aber gestehen, von den 20 Minuten nach 10 Minuten bin ich komplett eingegangen und habe das Ding abgebrochen. Obwohl die Werte gar nicht schlecht waren, die da so angezeigt sind. Ich bin den gefahren auf Trainingspeaks Virtual. Und der Unterschied zu Swift ist, dass die erwartete FDP von Anfang an schon eingeblendet wird, die dann am Ende rauskommen kann. Das ist ziemlich cool. Die schwankt dann natürlich zwischendurch, aber man hat dann so ungefähr einen ganz guten Einblick, wo die Reise so hingehen kann. Finde ich ziemlich cool. Hast du das schon getestet, Thomas?
Nee. Hast du den, ist das denn im Free-Mode, wie du den fährst, oder wie fährst du den da?
Ja, genau, Endoco gibt das dann ja vor, das Protokoll, das 20-Minuten-Protokoll, du machst dich da ein bisschen warm. Belastest dich ja schon mal ordentlich vor, also das unterscheidet sich ja nicht von anderen Protokollen. Und die bin ich im ERG-Mode gefahren und dann schaltet der automatisch in den Free-Mode oder wie auch immer, wenn diese 20 Minuten anfangen, und dann musst du halt die Leistung selber fahren, ne? Das hat ganz gut funktioniert, aber ich habe schon am Anfang gemerkt, das wird nichts, weil ich habe sowas von keinen Bock auf Rolle gerade, ne? Sowas von keinen Bock. Ich bin heute auf eine Rolle gestiegen, weil das Wetter ja so richtig räudig war draußen. Nach 5 Minuten habe ich ausgemacht, habe mich angezogen und bin 2 Stunden draußen gefahren.
Ja, bei mir war das ein bisschen anders. Also ich war draußen, habe bei mir im Garten versucht, ein Pavillon aufzubauen. Der ist ein bisschen größer geworden als gedacht. Oder der Anfang ist ein bisschen größer geworden, weil der aus Stämmen gebaut wird. Und war ich schon so durchnässt, so nass, da hatte ich überhaupt keinen Bock mehr, mit dem Fahrrad rauszugehen, und habe mich gleich auf den Heimtrainer gesetzt und dann da mich ein bisschen gequält.
Ja, kann ich nur bescheinigen. Ich habe heute draußen, wir haben heute Laub gemacht bei uns auf dem Hof, und da hatte ich auch die Schnauze voll und bin auch auf die Rolle gegangen eben noch.
Laub gemacht?
Also ja,
die
Laub,
machen die, ne? Immer weg.
Also, ja, weggemacht, her, ne? Also nicht auf dem Hof verteilt, sondern weggemacht, ne?
Okay. Ansonsten hätte ich dir auch gerne noch was vorbeigebracht.
Nee, das kannst du gerne behalten. Ich habe auch Laub abzugeben.
Okay.
Günstig.
Was baust du für ein Pavillon und wohin?
Du kennst ja unseren Grillplatz draußen, wo dieser Steintisch ist.
Ja.
Da will ich jetzt Pavillon bauen und ja, dass wir ein bisschen im Trockenen sitzen, wenn es mal feucht ist, oder auch von oben einfach Sonnenschutz und so.
Cool.
Ich glaube, das wird ganz interessant. Das erste war allerdings, mein erster Versuch war eigentlich schon geglückt. Die dicken Balken standen schon, und dann hatte ich nicht mit der Windstärke gerechnet. Hatte so ein paar Stützstreben weggemacht, und dann hat es in der Nacht fürchterlich gerumpelt und die ganze Schoße lag wieder unten. Ne? Boah, hatte gar nicht mehr dran gedacht, dass ich das wieder aufbauen kann, aber anscheinend ist nicht allzu viel kaputt gegangen, und war ein bisschen mehr Arbeit, aber jetzt steht es wieder. Das Grundgerüst. Der Rest kommt die nächste Woche.
Also windig ist es wie verrückt gewesen heute, auch während der Runde, die ich da gedreht habe. Es war schon ätzend. Aber ich bin da jetzt im Winter echt, auch wenn ich da noch nicht so hundertprozentig überzeugt von bin, aber dieses Crossrad, was ich mir jetzt zum Gravelrad umgebaut habe mit 40er Reifen, damit kann man ja wunderbar bei dem Wetter jetzt auch so draußen rumgurken. Das macht schon Laune, ne? Du bist halt nicht festgelegt. Du kannst auf den Radwegen, auf der Straße, kannst auch mal ins Feld abbiegen oder durch den Wald fahren. Das hat mir schon Spaß gemacht, ich muss es ja zugeben, ne?
Okay, dann haben wir den nächsten für die Gravel-WM in Nitte. Wo ist denn Nitte? Ich glaube Nitte. Nitte, genau.
Ja, aber nicht nächstes. Ja. Nächstes Jahr geht bei mir nichts mehr. Nichts mehr.
Oh, komplett, nee. Das kriegen wir noch hin.
Ich bin komplett, ich habe nicht eine Stunde mehr Urlaub, was ich irgendwo herzaubern kann. Das ist alles komplett verplant, völlig verrückt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ja. Nee.
Und außerdem muss man sich für die Gravel-WM ja auch qualifizieren. Ist ja kein Selbstläufer, ne?
Das ist ja für mich gar kein Problem.
Bla bla bla. Das will ich sehen.
Ja, nein, weiß ich nicht. Nee, also der Rennkalender für nächstes Jahr ist doch echt ziemlich gesättigt, muss ich sagen.
Was das ja, ist. So ein kleines Tagesrennen, das kann man immer mal zwischenschieben, finde ich.
In Nizza, genau.
Nein, vorher schon, zur Quali.
Ja, das ist kein Problem, aber dann da runterkrachen. Frankreich außerdem, ne?
Nizza ist in Frankreich.
Nizza ist in Frankreich. Ja, nee, Frankreich.
In Südfrankreich.
Da das wieder wahrscheinlich im Oktober ist, wird es schön warm noch sein da in Nizza. Und
okay.
Ein paar Hügel sind auch drin, das ist gut für mich. Dann sind nicht so viele Straßenfahrer, die Druck machen.
Was mich freut, ist, nach unserem letzten Podcast habe ich gesehen, dass, Ralf, du stehst jetzt auch in der Startliste für die Salzkammergut-Trophy. Das finde ich mal richtig gut. Und der Marc, der kann sich jetzt nicht wehren, er ist jetzt nicht da, aber er war letztes Mal da, der war so beeindruckt von unseren Schilderungen über die Salzkammergut-Trophy, obwohl wir ja überhaupt noch nie da waren. Der steht tatsächlich jetzt auch in der Startliste. Und das bedeutet, Goffi und Schellenrings steht jetzt aktuell mit 6 Leuten auf der Langdistanz am Start, wenn alles gut läuft. Und der ein oder andere hat vielleicht noch nicht zu Ende gedacht, ne, Mr. Wade?
Nee, auf gar keinen Fall. Wenn ich eins hundertprozentig weiß, dann weiß ich dieses. Selbst wenn man mir das schenken würde, würde ich da nicht fahren. Aber ich bin gespannt, wie viel von euch 6 überhaupt ins Ziel kommen. Das ist, ich werde es live verfolgen.
Also 5 von den 6 sind den Beweis noch schuldig. Einer hat es ja schon mal gemacht, der Tim. Schöne Grüße an dieser Stelle. Der Tim wird dabei sein. Der ist vor, wann war denn der da? Weiß ich jetzt nicht mehr. 2000.
Das ist schon einige Jährchen her. Da war er noch jung.
Da war er noch jung, genau. Ja, also wir haben keinerlei Erfahrung da. Oder Ralf, warst du schon mal da? Du hast ja in deiner Vergangenheit ganz viele Sachen schon gemacht.
Ja, anscheinend muss ich schon mal da gewesen sein, weil als ich mich angemeldet habe, war mein Name da registriert. Aber nicht auf der, wenn dann nicht auf der Langdistanz. Irgendwie kann ich mich auch nicht mehr an das Rennen erinnern und weiß auch nicht, wie ich da, warum ich da mal mich überhaupt mal angemeldet hatte. Aber das ging noch unter dem Santos Roloff Team.
Oh, das ist aber schon eine Weile her, ne?
Das ist schon eine ganze Weile her, ja. Aber vielleicht bin ich da wirklich schon mal. Ja, aber wenn dann die kleine Strecke oder halbe Strecke oder was auch immer, was da alles gibt.
Also bei mir ist das auch so. Ich war auch schon da in der Datenbank drin, mit meinem Namen. Aber ich kann dir auch sagen, woran das lag. Ich habe mich nämlich vor ein paar Jahren mal angemeldet für die B-Strecke, also die zweitlängste. Und dann bin ich die nicht gefahren, weil wegen Corona oder so. Da ist das ausgefallen. Und dann hatten die mir angeboten, das ein Jahr später zu machen, aber da hatte ich keine Zeit. Und die Daten waren immer noch hinterlegt tatsächlich.
Okay.
Aber das holen wir also nächstes Jahr nach.
Also mein größtes Problem für diesen Start ist, glaube ich, dass man da ganz schön früh aufstehen muss.
Oh ja.
Ganz früh, oder?
5 ist Start, ne?
5 Uhr?
5 Uhr.
Dann ist es doch dunkel, oder?
Ist ja Sommer.
Oder im Juli nicht?
Da ist, glaube ich, noch dunkel. Ja, ich glaube nicht, dass du im hellen Start ist.
Scheibenkleister. Kann man da auch versetzt nachstarten?
Klar, du musst nur schneller
fahren, dann, ne?
Okay. Aber du kannst auch mehr überholen dann eventuell.
Ja, ja, ja.
Enge Cut-Off-Zeiten auch, ne? Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Das ist so ein Ding, wo ich nicht weiß aktuell, ob ich das mit meinem kleinen alten Körper schaffe.
Na klar.
Ja.
So darfst du da nicht rangehen.
Doch,
also,
Der
Kopf muss eigentlich sagen, klar schaffe ich das, wenn ich da in den Start gehe, dann schaffe ich das auch.
Klar, na klar, aber also das ist schon, 7000 Höhenmeter bin ich noch nicht an einem Tag gefahren. Ich hab mal resümiert, was ich so in der Vergangenheit für Sachen gemacht habe und Mountainbike-technisch war Grand Raid mit 5000 Höhenmeter und Hero Langstrecke mit 4500 Höhenmeter. Das waren so meine beiden Wettkämpfe, wo ich die meisten Höhenmeter gefahren bin. Aber das waren nicht annähernd 200 Kilometer dabei. Und im Training jetzt, als wir mal so ein Orbit gefahren sind, da sind wir ja auch 180 Kilometer und ich glaube, das waren auch so 4000 oder 4500 Kilometer Höhenmeter. Aber da fehlen dann ja halt noch 2500. Ne? Und ich weiß nicht. Aha, wird schon machbar sein. Wird schon machbar sein.
Ja, ich glaube auch, irgendwie kriegen wir das hin, weil es gibt ja auch solche Leute, die fahren so Everest-Herausforderungen und ich glaube, das ist dann mindestens genauso hart, aber ja, 7000 bin ich auch noch nicht am Stück gefahren.
Aber da hast du keine Cut-Off-Zeit, das ist nach wie vor immer noch die große Herausforderung. Ne?
Ja, aber du kannst ja
schneller fahren, du kannst ja dann schneller fahren.
Genau, erstmal ein bisschen schneller fahren und dann hinten raus halt ein bisschen langsamer werden.
Ja, ich freue mich für euch.
Hast du schon mal ein Everesting gemacht, Ralf?
Nein, 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 so verrückt bin ich nie. Wenn, dann muss ja schon ein Wettkampf hinterstehen, dass man sich so quält, weil das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Qual.
Ich habe heute mein Strava-Profil, den Feed gecheckt und eine Strava-Freundin, die ihr auch kennt, die hat gestern den Everest hingemacht. Auf Strava, nicht auf Strava, auf Swift, auf der
Ach du
Alpen-Swift.
Gottes Willen.
226 Kilometer und 8900.
Da wüsste ich, dass ich das definitiv nicht schaffen würde, auf meinem Heimtrainer so lange zu sitzen, dass ich so eine Strecke und so viel Höhenmeter hinter mich bringe. Also definitiv krank, kann ich da nur zu sagen. Ja, oder? Das kann man noch nie anders bezeichnen. Ich setze mich doch nicht auf meinen Heimtrainer morgens um 5, damit ich dann 9000 Höhenmeter schaffe oder was.
Wo haben die das denn, hat die das denn gemacht? Auf Alpe du Swift oder
Alpe du
was?
Swift, ja.
Ja gut, dann setzt du dich drauf, trittst oben, dann rollt der alleine runter, ne?
Ja,
Da brauchst du
klar.
nicht richtig kurbeln.
Hast du 10 Minuten
Ja.
Ruhe, ne? Oder 5
Ja.
Minuten, ich weiß nicht wie lange, kannst du pinkeln gehen?
Na fünf, genau. Gehst du, lässt das Rad alleine fahren. Ja stimmt, macht er ja eigentlich,
Ja,
ne?
ich glaube, der
Ja.
fährt alleine, ne? Brauchst ja
Ja,
nichts machen.
kann man zu viel fuschen.
Ja. Also ist schon krass, ne? Also 15 Stunden oder was dann da drauf zu sitzen.
Ja, muss man wollen, ne?
Ja, also ich hatte heute schon nach 5 Minuten keine Lust mehr, aber so richtig keine Lust. Ich habe 25 Minuten drauf gesessen und habe geguckt, was machst du denn heute? Fährst du eine Pacer-Gruppe mit? Fährst du irgendein Rennen? Fährst du ein Workout? Und dann habe ich irgendein Workout angefangen und dann habe ich das ausgemacht. Habe ich mich in irgendein Event da eingebucht, dann habe ich das wieder ausgemacht, dann bin ich so lustlos 5 Minuten gefahren und dann, wie gesagt, runter, Klamotten an, raus. Und dann hat es auch Spaß gemacht.
Ja gut, da war ja auch ein Fenster, wo es nicht doll geregnet hat, oder?
Ja, 11:30 bin ich, glaube ich, los, 11:45 und dann war ich um 2 wieder da.
Ja, alles richtig gemacht.
Ja, ich war sehr zufrieden.
Mit dem Erfolg, dass du jetzt Gravel angefixt bist und
Nein.
da.
Nee, Cross, der T-Racer, der will nächstes Jahr auch Cross fahren.
Nee, das will ich nicht. Aber ich habe den Crosser umgebaut und habe da 40 mm Reifen drauf gemacht. Andere Laufräder habe ich reingemacht, habe mir Carbon-Laufräder dafür geholt und ich habe mir so einen Lenker gekauft, der so ein bisschen Flair hat nach außen. Und ich habe die Hoods, also die Bremsgriffe, dann so ein bisschen nach innen geneigt, ne? Und wenn du da jetzt so drauf sitzt, ey, das sieht erstmal voll geil aus. Sieht voll geil aus. Und das ist mega bequem. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Also, wenn die so nach innen gedreht sind, irgendwie, das taugt mir. Feiere ich voll ab.
Ich glaube, da gibt es auch keine Begrenzung vom BDR, dass du die Lenker dann senkrecht nach unten haben musst. Das hast du nur beim Cyclocross, dass die nicht so nach außen stehen dürfen.
Ja, die haben da so eine, die haben, glaube ich, 35 Grad nach innen oder so. Ich glaube, die UCI hat das ja bei auf der Straße auch reglementiert, ne?
Ja. Also mit leichtem Flair darfst du auf jeden Fall fahren.
Ach so, nee, ich meine jetzt, dass auch die Hoods nach innen gedreht sind. Weiß ich aber nicht genau. Ist mir aber
Ich
auch
glaube, das ist
egal.
nur auf der Straße reglementiert, ne?
Also wirklich, also du kannst dich da echt total bequem. Das Handgelenk ist total entspannt. Hätte ich nicht gedacht. Und es sieht
Aber
auch.
wenn der Lenker Flair hat, dann drehen die sich ja automatisch schon nach innen, so
Ja,
ein
so ein
bisschen.
bisschen, genau.
Ja.
Also sieht total harmonisch aus. Nicht irgendwie so rumgekrückt, ne? Wenn du mit normalen Lenker mal auf die Nase fällst und die Dinger verdrehen sich, sieht ja total scheiße aus, ne? Wenn die schief sind. Aber auf dem Lenker sieht es echt cool aus.
Da wäre dann Aachen. Aachen ist, glaube ich, Ende Mai, Anfang Juni. Ja, ich leider auch nicht, weil ich da Rallye di Romagna fahre.
Ich habe tatsächlich jeden Monat außer Januar, August und halt die Wintermonate, habe ich jeden Monat irgendwo einen Wettkampf drinstehen.
Solange es nur einer ist?
Ja, wir sind ja noch nicht in Rente, Ralf.
Ich auch noch nicht. Noch ist es eine Freistellung, gell?
Ja, das ist ja noch besser. Dann gibt es ja noch Geld sogar.
Ja, das stimmt. Ich hoffe, bei der Rente gibt es auch noch Geld.
Ja, aber nicht mehr so viel dann.
Achso.
So, ihr zwei. Lassen wir in die Themen reingehen. Ihr wart in Hamburg zur, wie hieß das, Senioren-Cyclocross-WM?
Nee, Masters.
Ah,
Masters.
Masters.
Masters, nicht
Senioren,
Senioren.
wie hört sich das denn an, ne?
Masters Cyclocross World Championships, das klingt doch viel besser, ne?
Ah, genau. Ihr wart da, Reini war auch da. Und ja, erzählt mal, wie war denn das da so? Ich kann mir da gar nicht so richtig was drunter vorstellen. Hebt sich das als Veranstaltung ab von anderen Cyclocross-Veranstaltungen oder ist das eine wie alle, heißt nur anders?
Also die Weltmeisterschaften hat ja schon allein durch den Namen irgendwie was Besonderes und jeder, der da hinfährt, der ja, versucht ja irgendwie Weltmeister zu werden oder so. Also das hebt das Ganze nochmal eine Stufe höher. Du hast normal deine Rennen wie Weser Ems Cup oder in NRW ein Cup oder Gunschal Cup oder wie sie alle heißen. Da drüber steht dann der Bundesliga-Rennen und dann kommt so eine Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft. So sehe ich das zumindest. Und da ist man schon ganz anders fixiert auf das Thema. Man bereitet sich vielleicht sogar ein bisschen besser vor als auf andere Rennen und hofft da vernünftig abzuliefern.
Jetzt muss man ja dazu sagen, der Vorteil der Cyclocross-Weltmeisterschaft ist, dass man sich nur anmelden muss, dass man sich nicht qualifizieren muss. aber ich find auch, dass das Rennen hebt sich definitiv ab, vor allen Dingen erstmal durch die Starterzahlen und auch ja durch die Organisation. Ich finde selbst, dass sich das auch durch dieses ganze Flair, was da herrscht, so ein bisschen auch nochmal, auch selbst von der DM oder vom Deutschlandcup oder Bundesliga, wie es jetzt heißt, abhebt. Also zumindest mein Empfinden.
Was heißt das, Starterzahlen im Vergleich zu den Rennen und den Cup-Rennen auch, die ihr sonst fahrt?
Ja, das war schon, also die stärkst besuchte Klasse müssten, glaube ich, so die Masters 50, achso, genau, was man sagen muss, es ist anders, wie wenn wir national starten, da es durch die UCI veranstaltet wird, gibt es bei den Senioren 5 Jahressprünge in den Altersklassen und bei uns national sind ja 10 Jahressprünge. Das heißt, also wir, Reini, ich und Ralf, wir sind sozusagen ab Main Masters 50 bis 54, 55 bis 59 und 60 bis 64 unterwegs gewesen. Und die 50 bis 54 ist, glaube ich, meines Wissens die stärkste Klasse gewesen mit 81 Startern.
Das heißt, die sind auch alle getrennt gewertet und gestartet worden, die einzelnen Altersklassen.
Genau, ja, genau. Jedes Rennen ist da für sich gewesen, ja.
Also bei uns waren es auch 80, zumindest hat der Armin Reible Startnummer 80.
Bei euch sind 68 gestartet.
Nachher gestartet, gut, angemeldet waren halt mehr. Es kommen dann nicht mehr alle und ja.
Nur mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie es sonst so aussieht in den Altersklassen, auch wenn das dann 10 Jahressprünge sind, wie viele Teilnehmer sind dann sonst so in einer so einer Wertung, die starten?
Gefühlt, wenn's 40 sind, ist das schon ein ordentliches Feld. Oder siehst du es anders, Ralf?
Nee, sehe ich auch so. Bundesliga sind, wenn es Doppelveranstaltungen sind, meistens auch noch mal ein bisschen mehr, weil dann kommen sie halt von überall, weil es sich dann auch lohnt, 2 Rennen zu fahren. Dann starten noch mal ein paar mehr, aber 40, 60 stellenweise, ja. Nee, also Bundesliga schon bis zu 60 in den, ja, und mehr.
Gut, aber das sind dann ja dann 10 Jahre Altersklassen. Jetzt sind es 5 Jahre. Wenn er sagt, jetzt waren es so 80, sonst sind es so, ja, sagen wir mal um die 40, vielleicht ein paar mehr oder ein paar weniger. Kann man sagen, ist jetzt locker 4-mal so viel gewesen.
Also wenn jetzt bedenkst, zwischen von 50, 84, 81 Teilnehmer und bei uns sind gestartet 55 bis 59, 69 Teilnehmer, bis über 150 Starter, wenn das im 10-Jahres-Abstand gewesen wäre.
Und wie ist die...
Wäre aber nicht gegangen, glaube ich, auf dem Kurs.
Ja, genau. Die sind ja dann auch immer nur, was weiß ich, 3 Kilometer lang und wenn du dann so viele Starter hast, das wird ja schon auch eng, ne?
Ja, obwohl das jetzt bei der Menge noch, war das eigentlich noch gut. Das ist halt am Anfang das Problem, ne?
Das ist das Hauptproblem, der Start da die Startplätze nicht nach Leistung sortiert sind, sondern nach ausgelost werden, da hat es mich leider auch getroffen, dass ich von Startplatz 67 starten durfte. Das ist schon nicht gerade klasse.
Ja, bei 80 Teilnehmern, 67, dann bist du schon mal vorletzte Startreihe.
Naja, es war sogar die letzte, weil ein paar ausgefallen sind war
Ja.
oder nicht gestartet sind. So manche, die kommen dann nicht, wenn sie ganz hinten stehen, weil die wissen auch, man kann dann nicht ganz so viel mehr machen. Armin Reibler hat es geschafft, der ist vorgefahren bis nach der Reihe, aber der hat auch außergewöhnliche Performances schon in dieser Saison. Das ist unglaublich, was der vorne wegzieht. Und der kann, kriegt es irgendwie hin. Und ja, dann ist es halt auch noch ein bisschen beim Start, ob man die richtige Seite, die ja, die schnell läuft, gewählt hat oder auf der falschen Seite ist und ja, sich das Ganze irgendwo gleich am ersten Engpass staut, das ist halt alles hat Vor- und Nachteile. Also ich finde es eigentlich besser, wenn so wie es bei der Gravel-WM gewesen ist, da stellt man sich, wenn man was erreichen will, möglichst weit nach vorne. Das kann man dann halt sich selber so ein bisschen einschätzen. Ich habe vorne zu stehen, damit ich möglichst vorne mitmischen kann. Oder wenn man Glück hat, sogar ein Rennen gewonnen hat, dann hat sie sogar noch einen Priority-Startplatz und kamst du ganz nach vorne und konntest dich in die erste Reihe stellen. Das hat Vorteile und das würde bei so einer Cyclocross-WM finde ich das auch nicht schlecht, wenn man das nach Leistung vorher schon so ein bisschen sortiert. So werden dann auch diejenigen, die am leistungsstärksten sind, dann auch nachher gewinnen. Also das
Ja, aber wie willst du das machen? Ich finde das schwierig. Da müsstest du ja irgendwelche Punkte für nationale Rennserien, weil es starten ja wirklich Leute ja, aus Europa, aus der ganzen Welt. Also im Prinzip kann ja jeder starten. Wie willst du das machen?
Ja, du kannst je nach, also wenn du jetzt die Aufstellung machst, dann nimmst du halt je nach prozentual die besten 5 oder 10% von den nationalen Teams und die kannst du dann ja dementsprechend nach Leistung sortieren. Du kannst von
Jupp.
jedem Land vorne die besten hinstellen.
Ja, die müssten nur angemeldet sein und das müsste natürlich auch irgendjemand koordinieren, ne?
Das wird höchstwahrscheinlich die größte Herausforderung, dass das jemand in die Hand nehmen muss. Das wird zu viel Aufwand sein. Das will keiner machen, ist wahrscheinlich. Und, oder man macht zwei Rennen aus. Fände ich auch, hätte auch einen Charme, dass du quasi irgendwie so ein Quali-Rennen direkt bei der WM noch hättest, wo du eine Runde fährst, irgendwie auf Zeit oder was auch immer.
Das gab es doch, glaube ich, schon mal irgendwie mit einer Qualifikation, oder nicht? Habe ich das nicht mal irgendwo vor ein paar Jahren, muss das doch mal so gewesen sein, bei irgendeiner Masters-WM?
Das weiß ich nicht, das ist mir unbekannt.
Ja, könnte man auch machen, ne? Aber sind ja so schon 3 Tage, ne? Wenn man das mal betrachtet, die ganzen Rennen gingen ja jetzt über 3 Tage. Das war ja im Prinzip von Freitag, Samstag, Sonntag sind die Rennen gewesen. Das ist ja schon, sind schon jeweils lange Tage. Wie fandst du denn die Strecke im Gegensatz zu letztem Jahr?
Also ich fand die Strecke klasse. Also die hat schon Spaß gemacht. Die
Ja, ne?
war an einigen Stellen ganz wenig, also klein wenig technisch. So, hinten der Slalom darunter, der Start- und Zielbereich und hatte aber auch ein paar Druckpassagen, wo du richtig drauftreten konntest. Die Sandpassage war eher nebensächlich, aber ansonsten einige Kurven, die du gut fahren musstest, war die Strecke eigentlich, hat mir Spaß gemacht.
War die denn, du bist ja freitags morgens gefahren oder mittags gefahren, ne?
Ja.
Du bist freitags gefahren. Wie war die denn am Freitag? War die denn auch von den Beschaffenheiten sehr unterschiedlich? Weil bei uns morgens war noch ein Teil gefroren, ein Teil taute auf. Je länger das Rennen ging, desto mehr taute auf, desto rutschiger wurde es auch. Also bei uns war es echt tricky.
Okay, bei uns waren ja ein paar Rennen vorher schon und dann ist die Strecke schon trockener geworden. Die ersten Rennen war es ein bisschen schwieriger, also die hatten mehr Rutschpassagen, aber dann wurde es einfacher und ja, klar, es war immer noch rutschig und matschig, gerade hinten beim Slalom runter musste man schon eine gute Linie wählen und auch ja, ein bisschen Bisschen Kopf ausschalten und relativ schnell runterfahren, um schneller runterzukommen, ohne zu stürzen oder wegzurutschen.
Wenn ihr jetzt sagt, das war ein offiz also war jetzt nicht irgendwie eine ausgedachte WM, sondern das ist ein offizielles UCI- oder BDR-Ereignis gewesen. Wahrscheinlich ja UCI sogar. Ne?
UCI, ja.
Genau. Und dann gibt es halt die Regel, dass die Leute ausgelost werden und wenn die Leute dann hinten stehen und sich keine Chancen auf den Sieg ausrechnen, dann kommen sie gar nicht erst. Dann finde ich das irgendwie nicht richtig. Ich meine, was soll das?
Dass sie nicht kommen oder dass es eine Verlosung gibt für den Startplatz. Was findest du nicht richtig?
Weil sie sich vermeintlich keine Chancen ausrechnen, nach vorne zu fahren, so wie du es eben gesagt hast, dann einfach der Veranstaltung fernbleiben.
Ja, das werden aber die wenigsten sein.
Das sind ein paar. Also ich weiß von einigen, die das deswegen nicht gekommen sind.
Ja, gut, sind sie selbst schuld,
Finde
ne?
ich moralisch nicht richtig.
Finde ich auch lächerlich. Also, ich meine, wenn man die Ergebnislisten sieht, da sieht man, ja, da sieht man, wer gut Radfahren kann. Klar, gewinnt er dann wahrscheinlich nicht, aber ich meine, wenn man sieht, bei den 50 bis 54-Jährigen ist ja der Thomas Misser, der mit dem Karl Platt die Transalp gefahren ist, den wir ja von daher kennen, der ist auf Platz 35 gestartet und hat mit 1 Minute 40 vom zweiten Vorsprung gewonnen. Also mal so viel dazu. Und ich habe das Rennen mir angeguckt, weil unsere Jungs da gefahren sind. Das war nachmittags. Stefan Danowski ist Platz 77 gestartet, ist leider nur 13. geworden, aber Stefan hat auch, zumindest wie ich es gesehen habe, hat er Pech gehabt. Der war in der ersten Runde von ganz hinten von 77, war der in der Abfahrt schon gefühlt auf Top 10 irgendwie und ist dann unten ist ihm aber die Kette abgesprungen. Also da hat er bestimmt, ja, weiß ich nicht, 15, 20 Sekunden gestanden, bis er die Kette da irgendwo oder verklemmt irgendwas, bis er die wieder drauf hatte. Und ich glaube, das hat so ein bisschen die Moral irgendwie geknackt. Aber er ist noch 13. geworden. Und zweitbester, nee, drittbester Deutscher. Platz 11 war der erste beste Deutsche. Ja.
Bei Armin Reible war es halt so, der hat ja super viel Druck und der ist von ganz hinten gestartet und ist an allen vorbeigeschossen. Der war schon in der ersten Runde nach vorne gekommen. Er hatte die richtige Seite und hat einfach richtig drauf getreten und kam dran vorbei. Also es war beeindruckend. Und wenn der weiter vorne gestanden hätte, hätte der das Ding sicherlich gewonnen. Und so fehlte ihm vielleicht eine Runde, dann hätte er die ersten beiden auch abgehängt. Also da finde ich es dann doch ein bisschen schade, dass es dann durch so eine Auslosung, die so ein Titel genommen wird, weil so oft hast du nicht die Topform und kannst so eine Weltmeisterschaft gewinnen. Also dann finde ich es doch wirklich schade mit so einer Auslosung.
Okay, was wäre die Alternative? Man würde vorher einen Prolog fahren, wer die schnellste Runde fährt, auf eine Runde im Einzelzeitfahren oder wie könnte man es machen? Weil auch das wäre ja dann wieder mit sich verändernder Strecke möglicherweise nicht fair.
Gut, dann gibt's ja auch noch eine andere Möglichkeit. Wenn du den Startbereich so breit machst, dass du nicht 8 Leute nebeneinander stellst, dass 20 Leute nebeneinander stellst, und dann halt erstmal wirklich lange Zeit breit genug bist, dass jeder sich nach vorne arbeiten kann, dann hast du das Übel auch gelöst. Wenn du dann als 80. in der dritten Reihe stehst, kannst du dich sicherlich irgendwo durchschieben nach vorne. Und dann ist das Problem beseitigt. Klar, musst du so eine Strecke erstmal finden, wo du so einen breiten Startbereich hast. Aber machbar ist sowas stellenweise auch.
Ja, wenn ich jetzt daran denke, wie wir teilweise bei den Marathons oder insbesondere auch bei der Transalp starten, oftmals ja auch mit einer neutralen Phase auf einer breiten Straße über Kilometer und irgendwann kommt ja das Nadelöhr. Wenn es in den ersten Trail oder in die erste Nebenstraße kommt, dann staut es sich da und ab Platz 30 stehen dann erstmal alle. Ne? Das würde ja wahrscheinlich beim Cyclocross auch nicht anders sein. Ich weiß nicht, ob das dann nicht, ob das überhaupt was bringt, weil wenn ich mir die Startphasen, man konnte das ja im Fernsehen ganz gut sehen, da gab es ja schon am Start richtig üble Stürze teilweise, ne, in Hamburg.
Haben Sie, ist das im Fernsehen gewesen?
Naja, bei YouTube, ne?
Ach so, bei YouTube,
Da sind ja
ja.
genug Leute mitgefahren, die eine Kamera vor der Brust hatten.
Ja, das darfst du jetzt gar nicht sagen, weil das nämlich verboten war.
Ja, das denke ich mir.
Genau, ich musste nämlich, ich hatte meine Kamera auch an meinem Körper geheftet und bin dann ermahnt worden und musste die abnehmen und ins Trikot stecken.
Ja gut, die Videos sind ja draußen. Also,
ja, ja.
Man sieht ja nicht, wer es war, weil
genau.
sich selbst hat er nicht gefilmt oder sie. Ja, du, wie man es macht, irgendwer ist immer benachteiligt wahrscheinlich. Ne? Also bei solchen Starterfeldern auf so schmalen Kursen.
Ja, ich meine, jetzt muss man sagen, bei uns der Däne, der bei uns in meiner Klasse Zweiter geworden ist, hinterm Schwedler, ja, der ist auf Platz 73 gestartet. Also der stand auch ganz, ganz weit hinten in der Startaufstellung. Ne? Also ich glaube, ja, so hundertprozentig gerecht. Ich glaube, am gerechtesten wäre, wenn man irgendwelche nationalen Serien damit heranziehen würde und. Ne? Aber ja, diesen Aufwand, ich glaube, das ist, weil es gibt ja keine internationale Masters-UCI-Kategorisierung, meines Wissens nach. Wenn es die natürlich gäbe und übers Jahr da reingespielt würde, ne, dann könnte man sowas sicherlich irgendwie machen.
War letztes Jahr nicht auch in Hamburg die Masters-WM?
Ja, das ist immer, es ist immer 2 Jahre vergeben, die das, glaube ich, jetzt auch. Nächstes Jahr ist in Varese in Italien, da haben die Werbung für gemacht, sind da rumgelaufen. Genau, aber leider sind auch keine 20 Grad mehr um die Jahreszeit. Ich habe extra gefragt, also sie meinte dann zu mir, ja, so 9, 9, 10 Grad, ne? Also 9 bis 10 Grad, nicht 19 Grad. Ne? Habe ich gesagt, es ist zu kalt, ja, für Italien.
Schon gar nicht so schlecht.
Nee, das ist schon, aber, ja.
Aber mit dem Startplatz hinten ist ja vielleicht auch, man hat schon so ein Alibi, ich starte hier hinten, dann kann das schon so nichts werden. Ist ja vielleicht auch ein Argument. Man hat eine Ausrede, wenn die Form nicht so gut ist, so wie bei mir zurzeit.
Ja, wie ist es denn bei euch überhaupt ausgegangen? Und auf welchem Platz seid ihr über die Ziellinie gefahren? Seid ihr über die Ziellinie gefahren?
Ja, es sind alle, also alle von uns Gestarteten haben das Rennen ganz beendet sozusagen, nicht nur teilweise oder halb oder gar nicht, sondern ganz. Ralf, weißt du denn, was du geworden bist?
Ja, ich glaube, ich bin 16. geworden. Aber ja gut, das war nicht das Ziel. Das Jahr davor war ich auf Platz 6 und ich wollte eigentlich eher weiter vorne landen als weiter hinten. Also, daher gut, aber ich muss auch gestehen, dass meine Form irgendwie noch nicht hundertprozentig top ist. Also vielleicht schaffe ich das ja noch zur DM hin, aber dann muss ich mir wirklich noch... Ja, muss ich irgendwie noch was zaubern, dass die Form noch mal ein bisschen ansteigt. Und mal gucken, ob das noch klappt. Weiß ich nicht so richtig. Vielleicht darf ich nicht so viel mein Pavillon umkippen lassen und alles wieder neu aufbauen. Dass ich lieber ein bisschen mehr trainiere.
Ja, du bist aber auch vermeintlich viele lange Geschichten gefahren, was du ja sonst mit Gravel am Ende des Tages um die Jahreszeit rum nicht so sehr gemacht hast in den davor den Jahren, ne?
Das ist richtig. Also mit dem Gravel, die Gravel WM war ja in Belgien am 3. Oktober und dann ist die Cross-Saison eigentlich schon 2-3 Wochen am Laufen und das merkst du dann schon. Also gerade ich bin vor der WM nochmal das Wochenende, wollte ich auch nicht mehr langfahren, also um die Gravel-WM nicht mich zu doll zu strapazieren, bin dann einfach nach Bad Salzdetwort gefahren und habe da ein Cyclocross-Rennen mitgefahren. Aber da musste ich dann auch wirklich feststellen, dass so plötzlich ganz viele an mir vorbeigefahren sind, die ich sonst eigentlich locker im Griff hatte. Und ja, das hat sich zwar alles dann mit den drauffolgenden, nach der Gravel-WM mit den kleineren Rennen alles so ein bisschen verbessert und auch die Bundesliga-Rennen sind dann auch ein bisschen besser geworden. Bin dann zumindest unter die ersten 10 immer gefahren. Das war schon mal nicht schlecht. Und die kleinen Rennen, da konnte ich auch mal 1-2 gewinnen und da lief das schon wieder gut. Die haben auch so ein bisschen für den Kopf geholfen, dass man denkt, dass man nicht alles vergessen hat vom Vorjahr und dass die die Cyclocross-Saison dann auch weiter vorwärts geht und aufbauend ist.
Also, das Rennen war ja, glaube ich, am Samstag, ne?
Nee, Freitag bei Ralf. Bei Ralf Freitag.
Ich erinnere mich, dass ich mit Frieda morgens, war es dann Samstag oder Sonntag, weiß ich nicht mehr genau. Es war jedenfalls schweinekalt. Es war ja frostiges Wochenende. Und wir sind auf dem Weg gewesen zum Bäcker und dann fuhr ein Blitz an uns vorbei. Wendete kurz, kam zurück, einmal kurz Fistbump, ich habe keine Zeit und ich muss los und dann schwupp warst du wieder weg. Das sah sehr dynamisch aus. Sehr dynamisch. Und ich
Ja.
habe noch gedacht, also du warst ja auf dem Rennrad unterwegs und ich habe noch gedacht, alter Schwede, der hatte aber einen Zug drauf und die Straße hat geglänzt. Also es war nicht trocken, auch nicht nass, aber es war glatt. Stellenweise, fand ich.
Nein, nein. Ja, das ist so Raureif gewesen. Der ist nicht glatt. Das haben die anderen, meine Jungs, die ich getroffen habe, haben das auch immer gesagt. Ich bin ganz normal gefahren und durch die Kurven auch. Und die haben abgebremst, weiß gar nicht warum, aber irgendwie fand ich es nicht glatt. Also.
Ja, alles gut. Hat ja hingehauen, offensichtlich. Man hat die Energie gespürt, die in deinem Körper freigesetzt worden ist, als du an uns vorbeigerauscht bist.
Ja, am Freitag war ja die WM, die ist ja ein bisschen frustrierend gelaufen. Da dachte ich mir, jetzt musst du ja langsam mal mit meinen Jungs ein bisschen Training machen, ein bisschen eine lange Fahrt auch mal wieder einschieben, eine Grundlagenfahrt einschieben. Und dann haben wir da eigentlich am Sonntag dann eigentlich eine ganz gute Strecke gefahren. War ja eigentlich sonnig und klar war es noch ein bisschen kalt, man musste sich dementsprechend warm anziehen. Aber es Spaß gemacht hat das schon, wenn die Sonne scheint. Und der Rohrrost hat mich da nicht gestört. Bin dann 114 Kilometer gefahren. Das hat dann
Alter.
bei 2 Grad auch gereicht.
Bist du verrückt, ey. Okay, bei dem Tempo waren es 2,5 Stunden. Okay.
Da träume ich dann auch nur von. Ich glaube, das waren schon über 3.
Okay,
Aber
gut.
man hat die Frustration beim Ralf schon mitgekriegt, weil er am Samstag gar nicht mehr da war.
Ich hatte auch gar nicht mit euch mehr gerechnet, dass ihr da auch da seid.
Ja, doch, doch, wir waren ja da und bei uns ist das, ja, ich bin Weltmeister geworden, Weltmeister der Herzen bin ich geworden.
Das sowieso.
Genau.
Das bist du ja sowieso.
Genau, ich bin im hinteren Drittel gewesen, Platz 58. Ja, viel mehr ging nicht, ich habe alles gegeben für mich. Und ich finde es immer wieder faszinierend beim Crossfahren, wenn die Lichter auf sind und was man einfach für Fahrfehler macht, wo man denkt, Alter, wieso fährst du denn jetzt in den Zaun da rein oder sonst irgendwas? Das ist immer wieder faszinierend, ne? Wie man sich so abschießen kann, dass man einfach nicht mehr so fahren kann, dass man das irgendwann nicht mehr koordiniert kriegt, ne? Das ist ja faszinierend. Aber ich hatte ein schönes Duell mit einem Tschechen, der letztes Jahr einen Platz vor mir übers Ziel gefahren ist. Und da habe ich gedacht, den kannst du jetzt dieses Jahr nicht vorbeilassen. Oder habe ihn dann in der letzten Runde gekriegt. Von daher, ja, war das okay. Bei uns gab es einen blöden Sturz, wo einer aus unserer Gegend, mit dem wir NRW Cup fahren, der hat sich da ordentlich auf die Fresse gelegt, hat sich wohl 3 Rippen und das Schlüsselbein gebrochen. Direkt am Start sind die zu dritt irgendwie geflogen. Das ist natürlich unschön, ne? Ja, und bei Reini lief es, glaube ich, ganz gut. Man muss ja sagen, das war jetzt Reinhards zweites Lizenzrennen sozusagen, ne?
Crosser.
Als Crosser.
Unglaublich, dass er das mit so wenig Training oder Wettkampferfahrung dann in dem Rennen so gut abliefern kann.
Ja, und das war, also das Rennen zu sehen, das war echt schon spannend, wenn man, das ist schon faszinierend gewesen. Also wenn man den Thomas Misser gesehen hat, wie der über den Kurs geflogen ist, ne? An den Stellen, also unglaublich. Und mit was für einer Leichtigkeit, ne? Das sieht so aus, als ob das gar nichts, ja, gar nichts wäre. Und ich meine, und da sind ja wirklich auch sagen wir mal, von deutscher Seite, da sind ja gute Leute mit am Start gewesen. Ne? Thomas Hannhöfer, Stefan Danowski, Wolfram Kurschardt, ne? Das sind ja auch alles keine Nasenbohrer irgendwie, ne?
Nee, das sind bekannte Leute, die immer gut vorne mitmischen. Also das ist schon beeindruckend, ne?
Ja, und Platz 11, Wolfram Kurschardt, bester Deutscher. Das finde ich, das ist schon echt beeindruckend gewesen. Ja, Reini hat sich irgendwie mit unserem Axel Stark duelliert die ganze Zeit, mit dem wir hier bei uns in der Region viel fahren. Und Reinhard ist 53. geworden und Axel 51. Die haben sich eigentlich bis auf die Zielgerade immer wieder mal abgewechselt. Aber waren auch alle zufrieden. Also das hat Spaß gemacht und auch danach noch ein bisschen zugucken. Und ja, das ist einfach eine schöne Veranstaltung. Gerade wenn sie jetzt in Deutschland ist, fand ich, das muss man das einfach mitnehmen. Ja, ob ich nach Varese fahre nächstes Jahr, weiß ich nicht. Ralf, wie sieht das bei dir aus?
Kann ich mir schon gut vorstellen, dass ich dann fahre. Ja. Ja, so manche Rennen, die mal gucken, wo die Europameisterschaften sind und wie die Gravel, ob ich mich wieder qualifizieren kann für die Gravel-WM. Das spielt ja alles mit rein. Gut, anmelden werde ich mich, glaube ich, sicherlich und eigentlich spricht auch nichts dagegen, da nicht hinzufahren. Man könnte Italien auch noch.
Ja, ist bestimmt noch eine schöne Ecke, ne? Das ist ja irgendwie südlich vom Gardasee, muss das sein, Varese, glaube ich, ne?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das auch so verortet, relativ Norditalien auf jeden Fall und gar nicht so weit weg da.
Weil sonst wäre es ja auch wärmer.
Sizilien, ich glaube, die haben noch mal ein paar Grad mehr.
Genau.
Aber dann wird es für alle ein bisschen schwieriger, da auch hinzukommen, obwohl auch viele ja wirklich hinfliegen und von sehr weit wegkommen.
Ja, und das muss man auch nochmal sagen. Also das war wirklich international, sehr, sehr international. Ich glaube, ja, es war, weiß jetzt nicht, wo die am weitesten hergekommen sind. Auf jeden Fall waren Amerikaner da. Also USA war definitiv vertreten. Sonst natürlich viel Europa, England, Frankreich, Belgien, Holland, Dänemark, Schweden, Italien, Polen, Tschechien. Also ganz Europa war definitiv vertreten. Sonst von Übersee weiß ich nicht, wer. Ich glaube, da, also ich habe nur Amerikaner wahrgenommen, ich habe sonst keinen anderen wahrgenommen. Luxemburg war auch vertreten. Ja, es war auf jeden Fall sehr, sehr international. Von daher. Und was ich noch sagen, was ich ganz, ganz toll finde und ganz irre finde, die ältesten Teilnehmer waren 80 plus. Da sind drei Leute gestartet.
Das ist Wahnsinn, oder?
Das muss man einfach mal sagen. Also mit 80 Jahren, über 80 Jahren oder vielleicht auch mit 79, weil in der Klasse waren ja sogar noch 12 Teilnehmer, 75 bis 79, über den Kurs zu fahren, Respekt, ne?
Das ist definitiv, man sagt, viele sagen einem ja, man muss nur alt genug werden, dass man dann irgendwann mal Europa, aber wenn du das siehst, dass der 80-Jährige über so einen Kurs fahren, erstmal musst du dich trauen, da als 80-Jähriger dann diese Abfahrten da runterzukommen und dass du mit 80 überhaupt noch Fahrrad fahren kannst. Wenn ich viele angucke, die fahren mit ihrem Rollator mit 70 durch die Gegend und da sitzen die Leute auf dem Fahrrad und sind nicht langsam, sind wirklich nicht langsam und die fahren wirklich sehr, sehr schnell. Also die sind ja die sind auch am Freitag gestartet, die Älteren vor uns. Unglaublich. Echt, was die da hinlegen.
Ja, ich meine, guck mal, ich habe gerade mal bei Klaus-Peter Thaler die Rundenzeiten geguckt, ne?
Was, war schneller als du, oder? Entschuldige.
Das sage ich jetzt gar nicht, aber ich gucke erst mal, was du gefahren bist, Ralf.
Nein, meine sind auch schlecht. Also nein, vielleicht war ich auch schneller als ich. Also.
Das müssen wir jetzt hier mal verifizieren.
Okay, mach mal.
Ja, aber das ist schon Wahnsinn. Also in dem Alter, Hammer. Also, nee, du warst schon noch schneller, wie ich glaube.
Ja, aber trotzdem, das tut auch nichts zur Sache, weil ich finde das so beeindruckend,
Ja.
dass solche in dem Alter Personen das dann noch schaffen und machen, finde ich absolut klasse. Weil das musst du ja auch vor Family ist wahrscheinlich dann auch rechtfertigen, dass du dann zu solchen Weltmeisterschaften hinfährst und weil die Knochen wachsen ja dann auch nicht so schnell mehr zusammen.
Als 80-Jähriger wirst du niemandem mehr Rechenschaft schuldig, wenn es um sportliche Aktivitäten
Nee,
geht.
das glaube ich auch. Da, vielleicht brauchst du nur jemanden, der dich dahin bringt, hör mal, weil du nicht mehr Auto fahren
Ich glaube
kannst.
auch schon, Ralf, als 70-Jähriger, wenn du dann noch sportlich so aktiv sein kannst, dass du an solchen Wettkämpfen teilnimmst, dann wirst du einiges richtig gemacht haben im Leben, dass man dazu körperlich überhaupt noch in der Lage ist, geschweige denn 75 oder 80-jährig. Ne? Also da bin ich bei dir, das ist total beeindruckend, astrein. Und da geht es letzten Endes ja auch gar nicht mehr darum, die Zeiten, die da gefahren werden oder die Runden oder es ist scheißegal. Ne? Also alleine das Machen, im Prinzip ja für jeden anderen auch, aber gerade im gesetzten Alter wird das immer relativer, ne? Sich an irgendwelchen Daten dann entlang zu hangeln, sondern einfach das gemacht zu haben, das finde ich cool.
Ja, aber das ist so ein Alter, ich habe das mal erlebt beim Laufen noch, da war ich in Schweden bei der Europameisterschaft und dann hatten die auch Hallensprints, weil es kalt war im Winter, weil das Crossrennen draußen war und dann hatten sie aber auch Hallen-EM und da ist ein 80-Jähriger gesprintet, zwar nur 60 Meter, aber wie schnell der seine Beine da bewegt hat, nicht mehr so lang wie bei so einem jungen Sprinter, aber Wahnsinn. 80 Jahre und dann ist der da die 60 Meter. Also ich hätte das nicht geschafft. Der war so fix da unterwegs. Unglaublich. Wirklich beeindruckend.
Lass uns mal ein Thema weitergehen. Lass uns mal das Cyclocross-Thema an dieser Stelle, wenn ihr einverstanden seid, abschließen soweit mit den Platzierungen, haben wir gesagt, und wie es euch da ergangen ist. Lasst uns mal in die Zukunft gucken, denn wir haben ja noch ein großes Event im Frühjahr. Ist ja gar nicht Frühjahr eigentlich, ne? Ist ja noch Winter
Winter.
quasi. In Andalusien vor. Wir wollen ja das Andalusia Bike Race fahren. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit schon oft erzählt, dass wir das vorhaben und der Termin rückt näher. Ja, und dann ist ja vor kurzem diese Unwetterlage über Andalusien hereingebrochen, wo auch zumindest Granada meines Wissens von betroffen war. Wie schlimm und wie groß die Infrastruktur da geschädigt ist, das entzieht sich unserer Kenntnis. Und wir haben den Veranstalter tatsächlich angeschrieben, auch per E-Mail. Er hat sich aber bislang nicht geäußert dazu, sodass wir da komplett im Dunkeln tappen, wie es da vor Ort tatsächlich aussieht. Aber wer Insta verfolgt und Andalusia Bike Race geedit hat, der hat also kriegt täglich, nahezu täglich Werbung und Informationen zum Andalusia Bike Race, sodass wir davon ausgehen müssen und können auch, dass das tatsächlich stattfindet. Und ein ganz großer Aspekt, der darauf hindeutet, ist, dass jetzt diese Woche, irgendwo die letzten 2, 3 Tage, ist dann die Strecke auch veröffentlicht worden. Und das finde ich ziemlich spannend, denn es war bereits bekannt, dass es ja 3 Etappenorte geben wird. Granada, Rennes oder Jaén, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird auf Französisch,
Auf Spanisch.
Dänisch, genau, und Córdoba. Die drei Etappenorte gibt es und an jedem Ort werden jeweils 2 Etappen gefahren, was die Logistik etwas vereinfachen wird. Und ich weiß nicht, habt ihr euch schon damit beschäftigt, ihr beiden?
Ja, ich habe mir die Profile angeguckt. Ja, spannend. Ich freue mich schon.
Ja, Ralf wahrscheinlich eher weniger. Du fährst, bei dir ist ja so, du fährst am Start los und dann dauert es halt so lange, wie es dauert, ne?
So muss es sein, oder? Na naja, gut, wenn du jetzt so ein Höhenprofil oder die Strecke siehst, kannst du ja die Strecke trotzdem nicht beurteilen. Weil ich bin ja in Andalusien, bin ich ja schon gefahren und ja, dann hast du plötzlich mal Schnee, weil die Tage Genau am Start wurde es kälter und dann lag oben in den Bergen einfach noch Schnee. Und dann verwandelt sich eine Strecke urplötzlich, wird ganz, ganz anders, als du vorher gedacht hast. Und ja, und auch wenn es mal irgendwo steinig und steil wird, das siehst du ja nicht auf so einer Streckenbeschreibung. Den Track, also den Trail oder sowas, kannst du ja durch so eine Beschreibung eher wenig beurteilen.
Ja, genau. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück auf deine Expertise, weil du ja im letzten Jahr da gefahren bist. Aber lass uns mal kurz so ein bisschen auf die Strecke eingehen. Und ja, das, was du gerade gesagt hast, Thomas und ich waren ja in diesem Jahr quasi zum Zeitpunkt des Andalusia Bike Race auch unten in Andalusien, sind aber nicht das Rennen gefahren, weil wir haben es auch in der Vergangenheit oft schon thematisiert. Wir waren nicht in der Verfassung, aber wir waren ja da. Und ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, weil es war wirklich auch ein außergewöhnlicher Urlaub oder Trainingslager, den wir da gemacht haben, Thomas. Insbesondere die letzte Runde, die wir gedreht sind, auf den höchsten Berg da, der da so weg war, da war es aber mal richtig kalt oben.
Das war aber so richtig kalt. Ja.
Ne?
Wind und kalt. Also es gab alles. Also Schnee gab es nicht, aber es war einfach schweinekalt.
Ja, genau. Und ich weiß gar nicht mehr, wie hoch wir da gefahren sind tatsächlich, aber wir hatten, glaube ich, 40
Ja, das war
Kilometer
auch so
Anreise.
um die 900 Meter waren das,
Genau.
glaube ich, ne?
40 Kilometer Anreise ungefähr. Dann sind wir da so einen Berg hoch und dann sind wir tatsächlich auf einen Trail gestoßen, den einzigen richtigen Trail in der ganzen Woche. Bis auf so ein paar kleinere, ja, spaßige Sachen, aber das war auch relativ lang da und da war es, das war fresh, ne? Das war richtig fresh. Und wir waren nicht ausgerüstet.
Doch, wir haben eine
Kurz,
Weste
kurz.
dabei. Wir haben, ja, kurz, kurz und eine Weste hatten wir mit.
Ja,
Okay.
genau. Also insofern können wir das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, Ralf. Ja, und erste Etappe in Granada finde ich ziemlich cool. Ich mag das ja, wenn es nicht gleich so von null voll auf die Fresse geht, sondern wir haben 28,75 Kilometer und 672 Höhenmeter in der ersten Etappe. Also schön nach der
Nee, 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 mein Freund. Und
28,75.
990 Höhenmeter und Anstieg und 672 Höhenmeter Downstairs sozusagen.
Alter, habe ich da was Falsches aufgeschrieben?
Ja,
Habe ich die Tiefenmeter aufgeschrieben?
Ah, nee, halt plus 902 Meter. So, 902 Höhenmeter haben wir. Der höchste Punkt sind 990 Meter. So habe ich das jetzt hier. Genau, der höchste Punkt sind
Stimmt,
990
hier sind
Höhenmeter,
ganz viele Daten.
902 Höhenmeter.
Es sind 990.
Und der tiefste Punkt sind 672 Höhenmeter. So zeigt das die Grafik hier.
Genau. Und die zu absolvierenden Höhenmeter sind 902. Ja. Boah, hier, 300, fast, naja, 250 unterschlagen. Aber trotzdem, eine schöne Etappe. Zum Reinstarten, ne? Finde ich cool. Und genau, höchster Punkt 900 Meter, das ist dann ja ungefähr wieder genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, ne? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich bei den anderen nicht auch was Falsches aufgeschrieben habe. Habe ich nämlich. Siehst du, habe mich nämlich gewundert. Zweite Etappe 64,57, 1774. Das ist dann schon, ja, nicht, braucht man keine Angst vor haben, glaube ich. Aber das ist schon eine sportliche Etappe, gerade im Frühjahr. Genau, Ralf, und jetzt kommst du wieder ins Spiel. Da steht natürlich jetzt nicht drin, alles, was da jetzt so Asphaltanteil ist oder so, aber deine Erfahrung im Vergleich zu dem, was wir jetzt kennen aus den Alpen, Alpentrophy, Transschwarzwald, Transalp, keine Ahnung, was wir alles an Etappenrennen schon gefahren sind. Wie ist denn das in Andalusien da im Vergleich? Ist das alles Gelände oder hat man da auch so Überführungsstellen, wo man von einem Berg zum nächsten fährt? Oder ist wirklich alles Trail und technisch?
Also, so wie ich es in Erinnerung habe, ist es sehr traillastig. Also, man macht richtig Spaß. Also, die haben richtig tolle Trails da. Und so richtig lange Überführungsetappen, wo du Schotter fährst, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich meine, es ist wirklich sehr schön traillastig. Klar gibt es bei diesem Zeitfahren, da waren schon einige Strecken, die einfach nur geballert werden mussten. Aber sonst waren viele schöne Trails bei, an die ich mich erinnern kann. Und auch ein paar technische Sachen, weil viele Steine dann auch gewesen sind in dem Bachbett oder auf so einem Weg kann man eigentlich nicht mehr sagen. Also kommst du nur mit dem Gelände kamst du da noch durch, weil da war auch, als ich und mein Partner da angekommen sind, mein Partner und ich da angekommen, an einem Stelle angekommen sind, war ein Sturz, wo ein Fahrer versorgt werden musste und da sind die war das für das Rettungsteam war eine große Herausforderung, da überhaupt mit ihrem Fahrzeug hinzukommen, um den dann zu versorgen. Also, aber wie gesagt, schöne Trails, hat Spaß gemacht.
Und auf der zweiten Etappe, genau, also es sieht so aus, als ob Granada so auf 670 Höhenmeter liegt, quasi Talhöhe, und dann geht es auf der zweiten Etappe auf 1512 Meter hoch.
Das
Also
ist der höchste
schon
Punkt, ne,
höchster
von der
Punkt.
ganzen Woche, ja.
Also es ist schon ein richtiger Berg, den wir da erklimmen werden, denke ich, ne? Das wird auf jeden Fall schön werden. Ja, und
Und da kann es dann auch kalt werden.
da kann es kalt werden, genau. Ja, und dann verlegen wir in den zweiten Etappenort nach Rennes und starten zur dritten Etappe. Rennes liegt offenbar auf,
377 wahrscheinlich.
ja,
Ja, nee, Quatsch. Ja,
ja,
schwer
ist
zu
ein bisschen
sagen,
schwer
ne?
zu sagen hier, ne?
Weil
Also ein bisschen.
der Start ist höher und das Ziel ist tiefer, ja. Das Ziel ist auf 377. Ja, werden wir noch sehen, wo wir da starten.
Knapp 66 Kilometer und 2144 Höhenmeter. Also eine richtige Etappe. Höchster Punkt, fast 1500 wieder. Also da geht es ordentlich in die Berge. Und Etappe Nummer 4 ist dann etwas kürzer wieder angelegt. 40 Kilometer und 1332 Höhenmeter. Höchster Punkt 1131. Also alles etwas weniger. Aber man kann da jetzt nicht draus ableiten, auch jetzt nach deinen Worten, Ralf, wie schwer so eine Etappe tatsächlich wird. Weil wenn ich mir das Höhenprofil angucke hier, es geht nur hoch oder runter. Es ist nicht ein Stück gerade dabei. Das deutet darauf hin, dass man auch nicht irgendwo mal so ein paar Kilometer flach auf der Straße fährt, ne? Sondern das geht tatsächlich
So sieht's zumindest aus, ja.
richtig hoch und runter, ne?
Dann kommt noch dazu, dass man, wenn du so eine etwas kürzere Etappe auch mal hast, wo du denkst, ja, das wird heute nicht so schlimm, aber du gehst ja dann auch ganz anders in das Rennen rein. Du fährst dann ja auch, weil es nicht so schnell, nicht so lang ist, eventuell auch gleich wieder schneller. Also daher mit dem Ausruhen ist und so immer fraglich, ob du dich ausruhen kannst. Da habe ich schon auch auf Flachetappen, zum Beispiel bei Cap Epic, gedacht, Mensch, das sind 116 Kilometer, aber ganz flach, das muss genau mein Rennen sein. Aber wie die Strecke dann ist, dann hast du Sandpassagen oder hast dicke Steine, wo du rüber wuchten musst, aber es ist eine flache Etappe. Also kannst du das gar nicht vorher beurteilen, ob das richtig anstrengend wird oder weniger anstrengend. Also im Endeffekt liegt es ein bisschen an dir, wie du an die Sache rangehst, ob du zu schnell reingehst, ob du denkst, dass es alles easygoing ist und es wird dann doch ganz anders so plötzlich.
Ja, wenn ich mir jetzt das angucke hier, vierte Etappe, der letzte Berg, die letzte Bergspitze ist bei Kilometer 30 ziemlich genau und bei Kilometer 40 ist das Ziel. Das heißt, es geht dann tatsächlich 10 Kilometer bergab ins Ziel. Das kann aber auch lange werden und wehtun, ne? Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen hier tatsächlich. So wie du sagst, wenn das technisch ist, dann haben wir da noch ordentlich zu tun. Aber wir werden sehen und wir werden hinterher berichten. Es ist auf jeden Fall hochinteressant. Wir müssen uns dann noch darüber unterhalten, Thomas, mit welchem Material wir da an den Start gehen werden.
Ja, ich glaube, dass die Frage stellt sich, glaube ich, nicht. Ob man, dass man da fully fährt, ist, glaube ich, sinnvoll.
Genau, und dann wechseln wir wieder die Location. Etappe 5 wird dann in Granada stattfinden und das sieht so ein bisschen aus wie die Königsetappe.
Nee, Cordoba.
Cordoba, ja.
Cordoba, genau, habe ich Granada gesagt. Cordoba, genau, von
Ja, genau,
Granada
da
nach
steht
Cordoba.
Skoda Superstage, was immer das auch heißen mag, ne?
Ja, 78,32 Kilometer auf 1748. Also schon eine amtliche Etappe.
Ja, Mit Flachstück drin für dich.
Von der Länge, und hier gibt es auch ein Flachstück, genau. Da hat man erstmal 10 Kilometer Vollgas bis zum ersten Berg nach dem Start. Ganz toll. Ja. Aber da geht es dann gar nicht mehr so hoch.
Nee.
Höchster Punkt hier, ich kann es nicht so richtig erkennen.
828.
Ja. So, und dann kommt Etappe 6. 27,16 Kilometer und 731 Höhenmeter. Das ist wohl
das Zeitfahren.
Das Zeitfahren.
Mhm.
So. Jetzt kann ich aber das hier nicht so richtig deuten. Ich habe es mir auch nicht übersetzen lassen. Ist Einzelzeitfahren, ne? Oder Teamzeitfahren?
Ja, also, nee, du fährst im Team, klar. Also Einzel im Team sozusagen. Ne? Start ist im Team immer.
Genau, okay. Höchster Punkt wird sein knapp 400 hier.
Wenn das dieselbe Strecke ist wie vor 2 Jahren, dann war der nicht so technisch. Da waren noch ein paar flache Stücke, die du richtig nur mit Druck fahren konntest.
Also nach dem Höhenprofil hier ist kein flaches Stück.
Ja, es geht immer bergauf und runter, aber nicht also waren viele, viele Streckenteile, die wenig Technisches hatten.
Ja, wir sind gespannt, ne? Wir werden ja mit einigen Teams am Start sein. Mit sommerlichen Temperaturen brauchen wir, glaube ich, nicht rechnen, nach unseren Erfahrungen der vergangenen 2 Jahre dann, oder?
Nicht schwarz malen, doch, da wird es schön.
Ja, das wird es auf jeden Fall.
Als ich da gefahren bin, die Woche vor dem Rennen, war so schön warm. Ich bin ja mit Sabine dann von Malaga nach Cordoba gefahren mit dem Fahrrad. Das war Hammer. Da sind wir auch durch die Berge gefahren, war aber super angenehm, warm, sonnig, klasse. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann ist es diesmal genau beim Rennen so.
Drücken wir mal die Daumen, wäre schön.
Genau, es sind auch nur noch 77 Tage, 2 Stunden und 40 Minuten, zeigt mir gerade der Countdown hier an.
Oh verdammt, dann müssen wir anfangen zu trainieren.
Ja, morgen lange Etappe.
Ja, mal gucken, ich weiß, ich habe noch gar nicht auf den Wetterbericht geschaut, aber ich habe eine VO2 Max-Einheit draufstehen, 30-30er, ich habe sie nicht gezählt, aber 100 oder so, keine Ahnung. Ich glaube, mache ich aber nicht. Mal schauen.
130-30?
Nein, war ein 100 Spaß.
Minuten? Echt?
Das ist mal eine Herausforderung immer, alter Falter.
Und dann 150% vom FDP, oder?
Ne, 120, ne? Hier, 30-30er. Ich weiß es nicht, wie viele es sind. Warte, da muss ich mal reingehen. 3 Sätze A13. Also 39.
Nicht schlecht.
30-30er.
Viel Spaß.
Na, vergiss es. Das ist ja, das kann ich ja nur auf der Rolle machen. Sowas kannst du ja nicht draußen machen.
Er muss schon eine gute Strecke haben, um das draußen zu machen, weil wenn du 30 Sekunden Vollgas da irgendwo reinschepperst, das kann echt wehtun.
Aber das war ja nicht alles. Pass auf, 3 Sätze A13 Wiederholung, 30-30er. Dann kommt 30 Minuten Grundlagenpause und dann kommen nochmal 2x4 30-30er hinterher.
Ach so, okay. Muss man mal einen Reiz setzen hier, hör mal.
Wo ist das bei Swift oder?
Nein, das ist mein Trainingsplan. Bei Enduko. Ich habe mich doch bei Enduko wieder angemeldet.
Ah,
ja, okay. Was bei der beim Cyclocross, da fahrt ihr 30 bis 45 Minuten oder so, glaube ich, in euren Altersklassen, ne?
40.
40
Minuten. Und bei der WM 50.
Genau. Beim Andalusia Bike Race, bei den Etappen, da werden wir so, schätze ich mal, zwischen 2,5 bis 5 Stunden fahren vielleicht. Na, 2,5 bis 4,5 Stunden vielleicht, ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Da kann das aber durchaus schon mal passieren, dass man sich einen schönen Hungerast fährt. Und damit kommen wir zum nächsten Thema, über was ich gerne mit euch sprechen möchte. Ich möchte einfach mal den Hungerast vorstellen. Was ist der Hungerast? Wie erlebt man ihn? Ist er bei allen gleich? Wie kann man ihn vermeiden? Und wie fühlt sich so ein Hungerhass überhaupt an? Und ich glaube, jeder, der Rad fährt oder auch läuft, der hat das schon mal gehabt. Weil es passiert halt einfach, wenn man nicht aufpasst. Ne? Und wie ist das bei euch beiden? Selbst wenn man wirklich viele, viele Trainingsjahre und auf dem Buckel hat und unglaublich erfahren ist, schleicht sich ja manchmal so ein Hungerast ein. im Training, vielleicht auch im Wettkampf. Wie fühlt sich so ein Hungerast an bei euch? Wie nehmt ihr den wahr? Was passiert da im Körper?
Also ich kann von mir sagen, ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal hatte.
Krass.
Ich nehme ja immer irgendwas mit, was ich dann einschmeißen kann. Und ich halte ja auch eigentlich nie an den Verpflegungsstationen. Aber ich habe ja in meinem Getränkepulver, habe ich ja eigentlich alles, was mich versorgt.
Ja, genau. Das scheint ja bei dir auch immer ganz gut zu funktionieren, dass du aufgrund deiner Physis und dem, was du zu dir nimmst, da irgendwo einen Sweet Spot findest, der dich versorgt während der Belastung und es nicht dazu kommt, dass du in so ein Defizit reinfährst, dass am Ende keine Leistung mehr aus dem Körper kommt, sondern du schaffst es immer, dich entweder zu überwinden, ohne einen riesen Leistungsabfall zu haben, oder ja, du kommst da gar nicht so richtig ran. Das ist hochinteressant. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht.
Vielleicht passiert es ja dies Jahr, wenn ich das erste Mal so eine kranke Salzkammergut-Trophy fahre mit 209 Kilometer und 7000 Höhenmeter oder wie viel waren das? Da könnte das ja vielleicht mal passieren. Vielleicht sollte ich dann mal eine Verpflegungsstation anfahren. Wäre ja vielleicht mal, weil irgendwann ist die Kapazität eines von den Trikottaschen ja auch sind die dann vielleicht ein bisschen zu klein.
Ja, das ist ein Thema, da habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Was nimmt man denn da alles mit? Weil so viel, wie man da eigentlich in der Theorie an Energie zuführen muss, die kriegst du gar nicht unter. Da musst du einen riesen Rucksack mitnehmen oder was. Keine Ahnung, wie die das da machen. Und da nützt es ja auch nichts, wenn du dann alle 20 Kilometer bei einer Verpflegung anhältst und dir eine Banane reindrückst. Das muss ja mehr sein. Ich weiß es noch nicht. Also da müssen wir mal die Leute befragen, die da vielleicht schon gefahren sind.
Gibt es denn an den Verpflegungsstationen dann keine Gels oder sowas? Weil da kann ich mir schon vorstellen, dass du darauf angewiesen bist. Wenn du dann keine Personen hast, die dich unterwegs verpflegen, dann wäre das ja schon relativ hilfreich, dass du an den Verpflegungsstationen auch wirklich Energie kriegst. Wie du schon sagst, eine Banane reicht da nicht aus. Und da würde ich dann schon erwarten, dass du da schon ein paar Gels zur Verfügung hast.
Wir werden sehen. Also wir müssen da mal mit Leuten sprechen, die sich da auskennen.
Da kenne ich einen, der hat die Salzkammergut-Trophy schon gefahren. Und das ist, den kennt ihr sicherlich auch, oder viele von euch. Das ist Nico Musiolik. Eigentlich auch das Tier genannt. Weil der hat einen Wumms und kann das auch über riesige Distanzen treten. Das war für mich immer so eine Person, zu der ich hochgeguckt habe und gesagt habe, Mann, was hat der alles drauf?
Ja, dann würde ich sagen, nimm mal Kontakt auf und dann laden wir den mal ein. Dann kann er uns mal von seinen Erlebnissen da erzählen. Aber lass uns zurückkommen zum Thema Hungerast. Thomas, dein schlimmster Hungerast.
Boah, mein schlimmster Hungerast. Ich glaube, ich habe schon einige in meinem Leben. Aber ich glaube, mein schlimmsten habe ich meinen schlimmsten beim Rennen gehabt. Doch, ich würde sagen, doch. Also einer meiner schlimmsten mit war jetzt bei den bekloppten 5 Runden da im Enduroton.
Ja, war das ein Hungerast?
Ja, das ist die Frage, war das ein Hungerast? Doch, definitiv war das ein Hungerast, weil einfach keine Kohlenhydrate mehr im Körper angekommen sind.
Aber da hat es doch relativ einfach gehabt, weil das waren ja 5 Runden. Du bist immer wieder am Start vorbeigekommen. Da hättest du irgendwo eine Tasche hinhängen können, wo du einfach mal reingreifst und Gels oder Riegels oder sowas, oder?
Ach nein, stand ja sogar da, aber der Körper hat nichts mehr aufgenommen.
Ich hatte ihm extra so ein Erdbeerkörbchen dahingestellt mit ganz viel Leckerlis. Da saß er dann ja auch.
Aber so einen klassischen, also so, wo ich hundertprozentig weiß, dass ich einen Hungerast hatte, habe ich auf Mallorca im Trainingslager einmal gehabt, wo ich alleine unterwegs war, ewig lang gefahren bin und zu wenig zu essen mit hatte. Und ich glaube, so 20 Kilometer, das ist ja, das merkt man ja, wenn vor unserer Ferienbude, wo wir waren, ging gar nichts mehr. Ich bin in irgendeinen Laden in 20 Kilometer vom Ziel rein. Ich glaube, ich habe alles, was Zucker hatte, direkt, ich habe Cola gekauft. Also da ging gar nichts mehr. Und da hast du auch, als ich das dann reingekippt habe, da kommt dann auch keine Leistung mehr an. Da ist dann einfach Schicht im Schacht. Da bist du einfach nur noch froh, wenn du irgendwie noch ans Ziel kommst.
Wie fühlt sich das an? Also wie kann man das einem Menschen, der jetzt mit Radsport anfängt, erklären? Was passiert da? Wie sind das Schmerzen?
Schmerzen sind das nicht, aber du, sagen wir mal, du musst dir vorstellen, du hast deine ganzen Kohlenhydratreserven in der Muskulatur, also wahrscheinlich nicht zu 100%, weil sonst wirst du wahrscheinlich tot umkippen, aber in der, sagen wir mal, im Leberglück, das, in der Leber das Glykogen und in der Muskulatur, das ist weitestgehend aufgebraucht, und wenn du dann nichts nachgeführt hast, also hat der Körper einfach keine Reserven mehr. Dir wird flau, dir wird schwindelig. Am Ende des Tages geht dann irgendwie gar nichts mehr. Meistens, also es gibt ja Leute, die dann wirklich auch gar nicht mehr weitergefahren sind und dann irgendwo sitzen und sich abholen lassen. Also zumindest habe ich es gehört. Ich habe es noch nach Hause geschafft. Aber ich habe das auch schon bei anderen ganz extrem beobachtet, wenn man in der Gruppe trainieren fährt mit hohen Leistungsunterschieden, und wenn es dann, sagen wir mal, über 4-5 Stunden, wenn es dann mal lange wird, wenn dann plötzlich bei dem einen oder anderen die Leistung nicht mehr da ist und der dann anstatt mit 30 mit 15 km/h plötzlich fährt und es auch überhaupt nichts mehr geht. Ne?
Wie kommt so ein Hungerass zustande? Ralf, dich brauche ich nicht fragen. Du, wenn du keinen hattest bislang, dann weißt du auch nicht, wie der zustande kommt. Aber Thomas, was passiert da im Körper? Warum ist das so?
Ja, die Kohlenhydratreserven werden halt aufgebraucht. Und wenn du nichts nachführst, aus was für einem Grund auch immer, oder nichts ankommt in deiner Muskulatur, also in deinem Stoffwechsel, wenn der Zucker nicht mehr in der Leber verstoffwechselt wird irgendwie und auch in der Muskulatur speichert wird, dann ist halt irgendwann Schicht im Schacht.
Also ich kann mich erinnern, als ich mal irgendwann vor ganz vielen Jahren angefangen habe mit Radfahren, gar nicht von Radsport sprechen, sondern von Radmountainbiken, am Wochenende mit den Kumpels oder so, da hat auch immer einer irgendwie was von Hunger erst erzählt, und ich konnte mir das aber nie so richtig erklären. Was das ist, aber wahrscheinlich hatte ich das erste halbe Jahr meines Radsport-Daseins bei jeder Tour einen Hungerast, ohne zu wissen, dass es ein Hungerast ist, weil bei mir ist das so gewesen, wir haben uns dann so beim Treffpunkt irgendwo in Hameln getroffen, so 10 Kilometer Anfahrt, dann sind wir, was weiß ich, 10 Kilometer durch die Berge gefahren, dann merkte ich, die Beine werden schwer, und dann musste ich ja dann irgendwie auch irgendwann nach Hause kommen. Und dann war ich immer so kurz vor der Ohnmacht, ne? Und eigentlich haben sich die Beine auch gar nicht mehr gedreht. Und dann mit Ach und Krach geduscht und dann sofort hingelegt und gepennt, total überhitzt, so fiebrig. Und heute denke ich, das war jedes Mal im Prinzip ein Hungerast, weil, ja, wir hatten zwar Camelback damals und mit Orangensaft oder irgendwas da drin, das reicht dann halt nicht. Und gerade wenn man untrainiert ist und der Fettstoffwechsel überhaupt nicht funktioniert, sind halt die, man fährt nur auf Superbenzin, also auf Kohlenhydrate, dann sind die halt relativ schnell aufgebraucht. Ne?
Ja, und wenn du dann halt natürlich nichts nachführst, ne, ja, dann ist halt so, dass irgendwann der Körper sich da limitiert und sagt so, du bewegst dich ja jetzt mal nicht mehr, wenn du das jetzt noch weitermachst, dann bist du bald tot, im schlimmsten Fall.
Also an ein Erlebnis kann ich mich da ganz besonders erinnern. Ich war so Anfang 20 war das, bin nur Mountainbike gefahren, dann habe ich mich mal im Triathlon so ein bisschen ausprobiert, aber ich hatte gar kein Rennrad. Und das habe ich mir dann immer geliehen von einem Bekannten, der war aber, oder der ist auch immer noch, der ist locker, weiß ich nicht, 15 Jahre älter als ich. Und der war aber passionierter Rennradfahrer. Und unbesiegbar, wie man ja so ist in dem Alter, verabredet man sich dann auch mal zu einer gemeinsamen Rennradtour. Der hatte also zwei Rennräder und hat mir dann sein eines geliehen. Und dann muss man ja dem Älteren, der so viel älter ist, war ja Mitte, Ende 30 oder was, zeigen, wo der Hammer hängt. Und wir sind dann auf seiner Runde, die war so 80 Kilometer, hier so leicht durch die Berge, Ottensteiner Hochebene, hinten raus und Richtung Eschershausen. Und immer voll mit reingelatscht und gefahren. Und dann waren wir auf dem Rückweg von Eschershausen, also so ungefähr 30 Kilometer von zu Hause weg. Und auf einmal ging bei mir gar nichts mehr. Ich war nicht mal mehr in der Lage, die Kurbel rumzudrehen. Und dann fängt man ja an zu saufen wie so ein Wasserbüffel und stopft sich Korni-Riegel und was man nicht so hat rein. Und dann ist das ja auch ruckzuck alle, was man so mit hat, weil man war ja auch schon unterwegs. Und das werde ich nie vergessen. Also der hat mich dann nach Hause eskortiert und mit mir war so gar nichts mehr los. Und wenn man so 30 Kilometer, so völlig am Ende, drei Pedaltritte, rollen und es tut immer nur noch weh und du kommst einfach nicht mehr vorwärts. Das Ding hat so gesessen, habe ich mich auch ewig lang nicht von erholt, ne? weil der Körper da komplett überfordert gewesen ist. Also das war so ein Hungerast-Erlebnis, was sich bei mir ganz, ganz tief eingebrannt hat. Und so schlimm, wie es da war, habe ich das seitdem auch nicht mehr gehabt. Und mit fortschreitendem Trainingsfleiß und Trainingssteuerung ist das dann auch weniger geworden. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so richtig, wann ich mal so einen richtig spürbaren letzten, wann ich das letzte Mal so einen Hungerast hatte. Wenn du jetzt sagst, Thomas, beim Enduroton, ja, in der letzten Runde, da bin ich auch ziemlich eingegangen.
Ja, das sind schon so diese Erschöpfung, resultiert natürlich über einen Kohlenhydratmangel dann am Ende des Tages. Selbst wenn du einen relativ guten Fettstoffwechsel hast, kann der natürlich auch nur bis zu einer gewissen oder bei einer gewissen Leistung findet der statt oder deine Leistung ist dann limitiert, wenn du nur noch auf dem Fettstoffwechsel fährst. Kommt darauf an, wie du da trainiert bist, ne? Und wenn dann kein Zucker mehr reinkommt oder du aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr vernünftig verstoffwechselt kriegst, dann ist halt irgendwann Schluss. Es ist halt ein natürlicher Schutzmechanismus des Körpers, ne? Weil wenn du da weitermachen würdest, würdest du irgendwann dann tot umfallen.
Meinst du, dass es so weit gehen würde? Das
weiß ich gar klar. Nicht. Ja,
klar. Dann noch so, ob nicht noch so viel Energiereserve im Körper ist, dass man irgendwie so ein Restglimmen aufrechterhalten kann.
Weißt ja, du? Doch, du erhältst das Restglimmen ja dadurch, also klar, du erhältst natürlich das Restglimmen auf, also deine Leistung fällt ja vollkommen ab von jetzt auf gleich und das ist im Prinzip der Schutzmechanismus, weil wenn du bei der Leistung weiterfahren könntest oder würdest und da nichts mehr reinkommt, dann würdest du irgendwann umkippen.
Ja, genau, das mag sein, genau.
Ja, ja. Ist halt eine automatische Bremse, die sich halt nicht gut anfühlt. Ne?
Ich bin beeindruckt, Ralf, dass du sagst, du kannst das nicht nachvollziehen.
Der Ralf merkt das gar nicht, wenn er einen Hunger hat.
Vielleicht weiß ich nicht, kann ich mit dem Hungerast nicht anfangen, aber dass ich bis zur absoluten Erschöpfung fahre und dann kaum noch nach Hause komme, das hatte ich auch mal. Das fällt mir gerade so im Nachhinein ein. Da sind wir am Anfang von meiner Radlaufbahn sind wir nach Flotow gefahren und wieder zurück, hatten da irgendwie 130 Kilometer und ich musste noch nach Hause fahren. Dann bin ich mit einem von den Jungs Richtung Heimat gefahren und dann war ich so alle, da gab es vom Multimarkt so eine kleine, da ist die Kreuzung und dann musste man eigentlich nur eine kleine Kurve fahren und dann bin ich so stumpf gegen das Geländer, weil ich nicht mehr die Kraft hatte, gegen das Geländer gefahren und bin über dieses Geländer rübergefallen und Gott sei Dank war auf der anderen Seite so ein Strauch, wo der mich dann aufgefangen hat, aber da war die Kraft einfach so am Ende, dass ich dann da in diesem Bus gelegen habe und nur mit Hilfe da auch wieder rausgekommen bin. Also das war schon eigenartig. Ja, und dann gibt's eigentlich noch so Erinnerungen von damals, da hat man vom Laufen, wenn man auf so einem Marathon trainiert hat, dann hat man ja auch nach Kilometer 35, das sagen einem die das dann schon öfter gemacht haben, dann kommt so ein Punkt, wenn du das nicht vorher schon mal trainiert hast, dann wirst du auch ganz fürchterlich eingehen. Und dann gab's so einen gewissen Trainingsform, dass du quasi um nicht so jedes Mal einen Marathon laufen zu müssen, weil das ist ja für den Körper, musst du dich 4 Wochen von erholen, dann hast du einfach abends 20 Kilometer bist du gelaufen hast danach nichts gegessen, hast geschlafen und nächsten Morgen bist du nochmal 20 Kilometer gelaufen, ohne was vorher zu frühstücken. Und das, da hast du irgendwie die Verstoffwechselung oder wie man das auch immer schimpft, hast du damit trainiert. Ich weiß nicht, ob das noch up to date ist, solche Trainingsverfahren, aber das ist mir noch so in Erinnerung geblieben, dass wir sowas dann ab und zu mal gemacht haben. Das sollte man, glaube ich, auch nicht so oft machen. Das ist eigentlich verrückt, eigentlich bescheuert, aber da kann ich mich noch so ein bisschen dran erinnern.
Hört sich so ein bisschen an wie ein nüchtern Training und da ist ja die Wissenschaft irgendwie gerade auch so ein bisschen strittig. Auf jeden Fall, ob es das überhaupt sinnvoll macht. Auf jeden Fall wird gesagt, nüchtern Training, wenn überhaupt nur kurz, also vielleicht eine Stunde oder so und auch nur mit ganz reduzierter Leistung, weil du dich sonst so in Schuh fährst, weil wo soll die Energie herkommen morgens, wenn du nichts gegessen hast? Die ist über Nacht sind deine Glykogenvorräte aufgebraucht worden vom ganz normalen Stoffwechsel, den du halt so hast. Und wenn du dann die Muskeln trainieren willst, dann fährst du den Körper in so ein Defizit, dass es umso länger dauert, sich zu erholen und dass den Trainingseffekt, den du eigentlich erzielen willst, durch Training komplett konterkariert. Und das, was du gerade beschreibst, das ist ja wirklich so richtig alte Schule, ne?
Ja, gut, das ist ja, sind ja auch schon 30 Jahre her. Also daher weiß ich nicht, ob das noch up to date ist und aber da kann ich mich noch genau dran erinnern. Sind wir wirklich abends ohne was zu essen ins Bett und nächsten Morgen wieder raus und dann nochmal wieder gelaufen. Und ich weiß auch nicht, ob das so viel Sinn gemacht hat. Aber gut, in Fettverbrennung oder was, wo der Körper dann drauf zugreift, dann einfach dem Körper mal beigebracht, dass es sowas, dass er sowas kann. Kann ich mir vorstellen, aber sonst weiß ich auch nicht, ob das noch so viel Sinn macht, ob das durch diese Gels, die man ja auch kriegt, ob es das damals schon so gab, so konzentriert, weiß ich gar nicht.
Ja, der heutige moderne Radsport wird ja auch immer wieder gesagt, dass die Zeiten, die da jetzt fahren und die Tempi, die ja viel, viel, viel höher sind als früher, auch zu den Dopingzeiten, Ende der 90er und so weiter, sind ja jetzt die aktuellen Zeiten, die so gefahren sind, viel, viel höher. Das wird ja zum größten Teil darauf zurückzuführen, geführt, dass die jetzt halt auch während des Trainings und vor allen Dingen auch während der Wettkämpfe viel, viel mehr essen und viel, viel mehr Energie zu sich nehmen und dadurch halt am Ende auch noch schneller fahren können, als sie es früher gekonnt haben. Und das macht ja in der Theorie auch Sinn, dass du dich gut versorgst und dadurch halt den Motor am Laufen halten lassen kannst, ne? Weil wenn Tank leer, dann Motor aus.
Genau.
Und für uns ist das ja heutzutage völlig normal, dass man auch im Training, ich mache es jedenfalls, immer meine 60 Gramm Minimum, ja doch so um die 60 Gramm in eine Kohlenhydrate in eine Flasche reinmache. Ich fahre nicht auf Wasser pur oder so, sondern ich habe immer Energie drin und dadurch komme ich dann auch nach einer langen Einheit, Grundlage, so wie heute, habe ich dann anderthalb Pullen getrunken, habe dann was weiß ich, 100 Gramm Kohlenhydrate zu mir genommen währenddessen. Und trotzdem wird man ja nicht dicker. Man nimmt ja nicht zu, sondern im Gegenteil. Ich habe sogar das Gefühl, dadurch, dass ich den Körper unterwegs ordentlich versorge und nicht am Ende mit schweren Beinen nach Hause komme, regeneriere ich schneller und gleichzeitig baut sich aber die Struktur meines Körpers gerade um irgendwie. Ne? Weiß ich nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. Also das für mich kommt das nicht in Frage, nur auf Wasser und Brot zu fahren, so wie wir es früher gemacht haben, sondern ordentlich versorgen.
Ja, der Körper nimmt ja während du dich belastest, ist der Körper ja vom Stoffwechsel so ausgelegt, dass er den Zucker, ist es egal, was es jetzt, ob es Gel oder ein Riegel ob es nur Zucker am Ende des Tages ist oder Gummibärchen oder sonst irgendwas, nimmt der Körper ja auf und verstoffwechselt die direkt oder lagert die dann halt in der Muskulatur, versucht er die in die Muskulatur einzulagern. Von daher ist da einfach das Fenster größer, dass das vernünftig verstoffwechselt wird. Und wenn du dann am Ende des Tages mit einem Heißhunger nach dem Training nach Hause kommst, ist die Phase irgendwann ebbt die ab, wo der Körper das so gut verstoffwechselt, ne?
Ja, erstmal das und zweitens ist er dann ja wieder in diesem Modus aus der Evolution früher, wo er dann das, was er kriegt, dann auch sofort als Reserve einlagert, weil er ja eine längere Zeit nichts gekriegt hat. Und dadurch, dass wir ihn ständig versorgen, geht er ja gar nicht in diesen Einlagerungsmodus, sondern verstoffwechselt gleich das, was er kriegt und nimmt sogar noch mehr mit quasi, ne? Was sowieso schon da ist. An Fettreserven beispielsweise, um die Hüfte rum. Ja, bei dir nicht, Ralf.
Doch, der ist auch eine Rolle. Sehe es genau.
Thomas, das wird dich auch noch ereilen. Das kommt mit dem Alter.
Ab 50, ne? Ich muss mir noch dieses Buch kaufen, wie man ab 50 trainiert, weil dann ist alles
wir haben anders. Ab 50 geht das noch nicht los, ab 55 erst. Okay.
Ja, deswegen ist ja meine Saison für nächstes Jahr so komplett vollgepackt, weil danach ist ja alles vorbei. Ist meine letzte Saison ist das.
Quack. Nach dem Rennen ist vor dem Rennen.
Genau.
Genau. Ich gucke mal, oh, wir haben schon anderthalb Stunden drauf
auf der Uhr. Ja, ich glaube, wir kommen mal zum Ende, ne?
Der Marc freut sich bei der Nachbearbeitung, aber es ist die letzte Folge in diesem Jahr. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für die Runde hier und bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, die bis hierhin durchgehört haben. Wir werden uns dann im neuen Jahr wiederhören und dazwischen sind die Weihnachtsfeiertage. Wir wünschen euch auf jeden Fall besinnliche Stunden mit eurer Familie und nutzt vielleicht die Feiertage auch mal, um was anderes zu machen, außer an Radsport oder Training zu denken. Auch wenn die Festive 500 warten, vielleicht hilft ja so eine kurze Trainingspause auch mal, um dann hinterher gestärkt wieder voll einzusteigen. Schöne Worte. Ich werde mich selber jetzt jedenfalls nicht dran halten, das weiß ich jetzt schon. Aber schöne Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wenn ihr bei der Salzkammergut-Trophy Erfahrungen habt, schreibt uns einfach. Wir sind neugierig, wir wollen das Ding finishen. So ganz sicher bin ich dabei noch nicht, die anderen schon. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Danke euch beiden nochmal und der Berg wird immer zu Ende gefahren. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.